Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Mein Gast ist die Gynäkologin und Chefärztin Mandy Mangler. Sie lädt regelmäßig zu einer völlig unzensierten Sprechstunde ein. So heißt es in ihrem Podcast. In dem geht es um körperliche und medizinische Themen aus dem Leben einer Frau, aber auch um Irrtümer und Mythen rund um die weibliche Sexualität. Mit denen räumt Mandy Mangler auf und auch im Krankenhausalltag beschreitet sie neue Wege. Darüber wollen wir reden. Guten Morgen, Frau Professor Mangler.
Guten Morgen.
Und bevor jetzt Männer sagen, das geht mich ja nichts an, Gyncast, so heißt Ihr Podcast, und der richtet sich ja sinnvollerweise nicht nur an Frauen, sondern auch an Männer. Was für Rückmeldungen bekommen Sie von männlichen Hörern?
Ja, meistens auch sehr positive. Die sagen dann, ah super, so habe ich die Perspektive noch nie gesehen und das hat mir geholfen, auch im Umgang mit Frauen oder mit meiner Partnerin bezüglich ihrer, ja vielleicht ihres Zyklus, ihrer Menstruation, Sexualität zum Beispiel.
Also da ist schon eine Bereitschaft und eine Offenheit da, sich da auch zu informieren.
Ja, genau, das natürlich, klar, kluge Männer informieren sich da auch.
Und wie ist das bei Frauen? Wie gut wissen die über ihre Körper Bescheid?
Mal so, aber wenn ich da die Biologiebücher zum Beispiel meiner Kinder aufschlage, dann finde ich das gar nicht erstaunlich, dass man manche Sachen nicht weiß, weil sie weder in den Biologiebüchern noch in den Anatomiebüchern abgebildet sind und von daher gibt es schon noch ein bisschen was zu tun.
Wir fangen heute schon mal an, vielleicht können wir auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Mein Gast ist die Gynäkologin Mandy Mangler. Sie wurde gerade mit dem Frauenpreis der Stadt Berlin ausgezeichnet, unter anderem, weil sie sich gegen die Tabuisierung von Themen einsetzt, die Frauengesundheit betrifft. Zum Beispiel mit ihrem Podcast macht sie das. Vielleicht können Sie uns einen kleinen Eindruck geben. Was sind das für Themen, die Ihnen besonders am Herzen liegen?
In dem Podcast, den ich ja mit Esther Kogelboom und Anna Kemper vom Zeitmagazin und Esther Kogelboom vom Tagesspiegel zusammen aufnehme, da gehen wir durch das Leben einer Frau. Also wir begleiten eine Frau von der Geburt im Prinzip durch ihr ganzes Leben und thematisieren dann ihre Herausforderungen, die sie hat. Und ja, Themen, die mir besonders am Herzen lagen oder Sendungen, die mir besonders gefallen haben, waren zum Beispiel Brust oder Klitoris fand ich sehr schön. Sexualisierte Gewalt war auch ein interessantes Thema, wo mir aufgefallen ist, dass das so ein breites Spektrum ist, ne, was man gar nicht so abgrenzen kann, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ja, so gehen wir da durch.
Wir gehen da gleich auch nochmal ins Detail und besprechen einzelne Themen. Wir haben uns ja heute auch ein bisschen vorgenommen, dass wir auch ein bisschen zur Aufklärung beitragen. Mhm. Woran liegt das Ihrer Meinung nach, dass das immer noch Themen sind, über die nicht richtig gesprochen wird? Also Sie haben gerade auch die Biobücher Ihrer Kinder angesprochen, wo nicht alles korrekt thematisiert wird. Warum ist das so?
Ja, naja, es ist schon noch auch schambehaftet, das ganze Thema. Also nicht nur die Anatomie der Frau und auch des Mannes, sondern auch Sexualität ist ja etwas, wo man so vielleicht ein bisschen schambehaftet und nicht so offen drüber spricht. Schade eigentlich. Und genau daran, das liegt auch daran, dass in den Anatomiebüchern zum Beispiel das weibliche Genital nicht gut abgebildet ist, weil Frauen lange Zeit nicht studiert haben und die sozusagen aus ihrer Perspektive dann nicht an diesen Anatomiebüchern wirken konnten.
Also Männer haben das quasi verzapft.
Nein, ja, sie konnten auch gar nicht anders, weil die Perspektive der Frau, die fehlte halt und damit konnten sie dann nicht so viel anfangen. Dann haben sie die Klitoris zum Beispiel präpariert anatomisch und sich gefragt, was soll das, was ist das für ein Organ, was tun wir damit? Und sind dann zu dem Schluss gekommen, braucht man nicht so Fortpflanzung, ist nicht so wichtig. Ne? Und so zog sich das dann durch die Gesellschaft. Und wenn es da weibliche Anatominnen gegeben hätte, die hätten dann vielleicht gesagt, Moment mal, ja, kann sein, braucht man nicht so Fortpflanzung, aber ist trotzdem wichtig.
Ja, und das ist gerade spannend, Sie haben es ja gerade angesprochen, also Klitoris, die Folge heißt die große Ausrufezeichen Unbekannte. Und ein Satz aus dieser Folge ist mir besonders hängen geblieben, und zwar sagen Sie da, die Klitoris wurde regelrecht geghostet. Was meinen Sie damit?
Ja, ich habe mich da auch im Rahmen von einem Paper, was ich geschrieben habe, zu dem Thema sehr tief eingearbeitet und viele alte Anatomiebücher gewälzt, hunderte von Jahren alt. Es war super spannend. Und da bin ich halt zu dem Schluss gekommen, dass die Anatomie der Klitoris sehr wohl bekannt war, also auch sehr gut dargestellt. Das ist ja ein großes Organ, was auch aus Schwellkörpern besteht, genauso wie der Penis. Und es sind sehr ähnliche Organe, die Klitoris und der Penis. Und dann, ja, hat man diese Anatomie also dargestellt und sich aber, wie gesagt, gefragt, was braucht man, also braucht man dieses Organ und ist irgendwie zu dem Schluss gekommen, nein. Und dann hat man es so ein bisschen auch verlassen und es wurde dann in den meisten Anatomiebüchern auch gar nicht mehr eingezeichnet. Und das ist natürlich merkwürdig.
Und Sie sagen vor allen Dingen, es wurde immer vom Knöpfchen gesprochen. Mhm. Und das ist eine fulminante Fehleinschätzung eigentlich, ja, weil die Klitoris ist kein Knöpfchen. Vielleicht können wir sie mal genau beschreiben. Hilfreich, habe ich auch in Ihrem Podcast gelernt, ist da, wenn man Bezug auf einen Pinguin nimmt.
Ja, genau. Ja, genau. Da kann man sich die Folge nochmal anhören mit der Klitoris. Aber es ist so, dass ich dann meine Anatomiebücher zur Hand genommen habe und geguckt habe. Und da stand dann wirklich drin, wörtlich, die Klitoris ist ein Knöpfchen und das ist halt stark untertrieben. Also die Klitoris ist jetzt im Mittel ungefähr 11-12 Zentimeter groß und besteht eben aus diesem, aus dem Körper der Klitoris, den man vielleicht auch äußerlich sieht. Aber unter der Haut und unter den Vulvalippen liegen halt die Schwellkörper, die sehr groß sind und die gehören also anatomisch zusammen. Und ja, wir haben das in dem Podcast mit einem Pinguin verglichen, weil so mit dem Schnabel und den Flügeln und das war halt so ein bisschen ähnlich und das fanden wir eine ganz gute Allegorie.
Das Krasse ist ja letztlich auch, wenn es dann halt solche Fehleinschätzungen gibt, kann das ja auch durchaus medizinische Konsequenzen haben. Mhm. Also es ist ja schon wichtig, das korrekt zu beschreiben, ne?
Ja, genau. Das hat mich auch so ein bisschen erschüttert. Also weil wir operieren in diesem Bereich und mal abgesehen davon, dass wir dort operieren und dann vielleicht die Anatomie nicht so ganz verinnerlicht haben, ist es auch so, dass in den Aufklärungsbögen für diese Operationen auch die Klitoris nicht abgebildet ist. Und das ist so, das muss man sich so vorstellen, als würde man urologisch operieren und den Penis einfach nicht abbilden. Also da würde man dann so ein männliches Becken sehen und da wäre der Penis nicht drauf. Ich glaube, das würde uns allen auch irgendwie merkwürdig vorkommen. Und genauso ist es auch. Das heißt, ja, da geht doch noch einiges, um besser zu werden.
Sie haben ja auch gerade schon beschrieben, was die Gründe sind, weil eben die meisten Lehrbücher irgendwann mal von Männern geschrieben worden sind und die Medizin sowieso, sagen Sie, nach wie vor sehr männerzentriert ist. Wo sieht man das noch?
Das sieht man in anderen Fachrichtungen vor allem. Ne? Da gibt es viel Aufklärung auch bezüglich Kardiologie, dass Frauen, wenn sie zum Beispiel kardiologische Probleme haben, andere Symptome haben als Männer aber und auch eine andere Therapie bedürfen, aber die Therapie und Diagnostik immer noch an Männern zentriert und entwickelt wurde. Aber in der Gynäkologie, wo wir halt eigentlich ja nur weibliche Patientinnen haben, ist es ja noch bizarrer, dass ein wesentlicher Blick auf das Ganze nicht vorhanden ist oder fehlt. Zum Beispiel auf Sexualität, Klitoris oder also Nebenwirkungen von Operationen oder so. Ne?
Sie versuchen ja auch mit Ihrem Podcast Männer so ein bisschen daran zu führen, auch an die Thematik. Und ich fand interessant, auch in diesem Podcast, über den wir gerade gesprochen haben, das ist durchaus teilweise auch mit ganzem körperlichen Ansatz oder Einsatz vielmehr, weil Ihr Aufnahmeleiter, der probiert dann BH an oder hat extra für Ihren Podcast ein BH anprobiert. Warum?
Ja. Das war sehr nett von ihm, ja. Es gibt, Markus Lücker ist es, unser Aufnahmeleiter, es gibt immer Mitbringsel. Da kann ich so ein bisschen kreativ sozusagen in dem Podcast vielleicht nochmal einen anderen Aspekt auf die Thematik bringen. Und in dem Fall haben wir uns also mit der Brust und BHs beschäftigt, was ja auch schon mal so ein interessanter Punkt ist, BHs, ne? Warum tragen wir BHs? Warum gibt es nicht zum Beispiel ja, Hodenhalter oder sowas? Ja? Könnte man auch sagen, die hängen da so rum.
Schon
warum?
Bild im Kopf, ja.
Genau. Warum gehören die nicht auch in irgendwas, was sie hochhält? Und Markus Lücker hat netterweise dann ein BH ausprobiert. Einfach, wir wollten es als Experiment sozusagen mal, wie sich das anfühlt für jemanden, der nie BH trägt.
Und er hat gesagt, es fühlt sich an wie eine freundliche Umarmung, so hat er das empfunden.
Ja, das war sehr schön, weil er hat das natürlich für uns dann sehr positiv belegt. Weil er fand es jetzt nicht so störend und so einengend, wie man das ja vielleicht manchmal empfindet, wenn man so einen ganzen Tag im BH anhatte. Und er hat es dann mit einer freundlichen Umarmung verglichen. Das fand ich sehr schön.
Wobei eben bei Frauen, Sie sagen es, dass nicht immer eine angenehme Erfahrung ist, ein BH zu tragen.
Ja, genau. Viele Hörerinnen kennen das, wenn man so nach einem langen Tag nach Hause kommt, den BH auszieht und sich dann total befreit fühlt. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Gynäkologin Mandy Mangler, die als Chefärztin im Auguste-Victoria-Krankenhaus und im Klinikum Neukölln in Berlin arbeitet. Und damit ist hier eigentlich, muss man sagen, eine Ausnahme, denn die meisten in dieser Position in der Gynäkologie sind immer noch Männer. Woran liegt das?
Hm. Ja, weil vielleicht die Strukturen nicht so ganz passen. Ne? Heute Morgen habe ich mit einer Person gesprochen, wo ich dachte, okay, sie wäre vielleicht für eine Chefärztinnenposition geeignet. Und sie hat dann aber gesagt, sie kann sich das mit ihrer Familie überhaupt nicht vorstellen. Und ich glaube, daran liegt es auch so ein bisschen, dass man vielleicht gar nicht klar hat, dass man das vereinbaren kann. Weil die Strukturen so sind, dass man denkt, oh nee, das ist mir alles zu anstrengend und das passt nicht und dann sehe ich vielleicht meine Familie nicht mehr.
Sie sind ja auch ein Beispiel dafür, dass das funktionieren kann. Darüber reden wir aber später noch. Aber vielleicht noch mal kurz, um diese Strukturen aufzuzeigen. Das bedeutet zum Beispiel 24-Stunden-Schichten und sowas, ne?
Ja, das gibt es auch, Bereitschaftsdienst. Aber dadurch, dass wir Arbeitszeitschutzgesetze haben, ist das schon auch reglementiert, die wöchentliche Arbeitszeit. Als Chefärztin fällt man da nicht drunter, aber in allen anderen Positionen schon.
Was sind das sonst noch für Strukturen, die es vielleicht möglicherweise schwierig machen?
Also ganz viele Details, also seien es Sitzungen in den Nachmittagsstunden, wo man vielleicht denkt, okay, ich muss jetzt aber mich um die Familie und die Kinder kümmern, oder auch Strukturen, wo man nicht zu Wort kommt, wo man nicht gestalten kann, wo man vielleicht es nicht schafft zu durchdringen, seine Stimme zu erheben und zu sagen, sich durchzusetzen gegen zum Beispiel ein komplett männliches Podium und zu sagen, so hätte ich aber gern die Struktur, können wir das ändern oder können wir es gemeinsam diskutieren? Also einfach so die Regeln auch mitzubestimmen ist schon einmal schwer.
Und gerade in dem Fachbereich denkt man natürlich, das ist komplett widersinnig. Also fast alle Chefarztposten sind eben von Männern besetzt. Wie könnte man das ändern? Also haben Sie da eine Idee?
Ja, also ich frage auch regelmäßig nach, was ist denn schiefgegangen, wenn zum Beispiel man Kongresse leitet und da jetzt sehr viele oder die Männerquote sehr hoch ist oder die Frauenquote ist sehr niedrig oder Chefarztpositionen eben wieder nicht mit einer Frau besetzt wurden. Und die Antwort ist ganz häufig, wir haben keine Frau gefunden. Und das ist erstmal vielleicht richtig, weil wenn man jetzt eine Stelle ausschreibt, dann findet man vielleicht nicht unbedingt sofort 10 Frauen, die sich bewerben. Aber man kann sie konkret suchen, man kann sie ansprechen, man kann versuchen, mit ihnen gemeinsam zu erarbeiten, was wäre eine Struktur, wo du dich hier wohlfühlst, wo du dir vorstellen kannst, hier mitzubestimmen und zum Beispiel Oberärztin, Chefärztin oder sowas zu sein. Und dann kann man das mit ihr versuchen umzusetzen. Also man kann das schon machen, aber man braucht halt schon auch sehr viel Eigeninitiative dafür.
Und dass vielleicht auch ein bisschen im System lange das falsch gedacht worden ist, da habe ich ein ganz bildhaftes Beispiel dafür, und zwar das Fachblatt aus der Gynäkologie. Hieß ganz lange der Gynäkologe, und ich glaube, seit letzten Monat ist es in die Gynäkologie umbenannt worden.
Ja, wir haben verschiedene Fachblätter. Das Organ der deutschen Gynäkologin heißt Frauenarzt immer noch. Das ist ein kleines Journal, was noch nicht umbenannt wurde. Es soll jetzt umbenannt werden, erfreulicherweise, aber da gab es sehr, sehr viel Widerstand. Und ich verstehe es nicht, weil Frauenarzt, ich bin halt kein Frauenarzt, das bin ich halt nicht. Ich bin halt eine Frauenärztin, was soll ich sagen?
Kann ich bestätigen.
Fühle mich nicht angesprochen, und das ist so schade, weil wir haben es dann in den Dialog gestellt. Wir haben gesagt, wir müssen es ja jetzt nicht 40 Jahre Frauenärztin nennen als Kompensation, sondern wir können es ja irgendwie neutral oder genderumschließend nennen, aber war kein Herankommen.
Wenn wir jetzt nochmal auf den Beruf als Ganzes schauen, unabhängig vom Geschlecht, was zeichnet denn eigentlich eine gute Gynäkologin, einen guten Gynäkologen für Sie aus?
Ja, genau. Das heißt natürlich nicht, dass wenn man eine Frau ist, dass man automatisch eine gute Gynäkologin ist oder umgekehrt, sondern ich glaube, was mir wichtig wäre aus Konsumentinnenperspektive vielleicht auch, ist jemand, der sich mit mir auseinandersetzt und mich als Mensch versteht und vielleicht auch aus meiner Perspektive denkt und mich ermächtigt. Also der sagt, okay, ich gehe den Weg mit dir, den du gehen möchtest, nachdem ich dich informiert habe. Du kannst nicht alles wissen, aber ich informiere dich und dann gucken wir, was am besten, welche Entscheidung, welche Therapie am besten zu dir passt, und dann gehen wir diesen Weg gemeinsam.
Das erstaunt mich total, weil sie setzen sich eben ein für diese patientinnenzentrierte Medizin, und ich würde jetzt sagen, ja, wer sollte denn eigentlich sonst im Mittelpunkt stehen, wenn nicht die Patientin oder der Patient?
Ja, richtig. Das klingt total einfach, aber dazu muss man wissen, dass viele Strukturen im Gesundheitswesen einfach auch, um es organisatorisch zu managen, aus der Perspektive der Menschen sind, die dort arbeiten, und nicht aus der Perspektive von den Menschen, die dorthin kommen. Das sieht man ja auch zum Beispiel, wenn man Wartezeiten oder Brüche hat in der Behandlung, wenn man dann wieder irgendwie 12 Stunden keine Informationen bekommt, was eigentlich passiert ist oder so, dann merkt man, es ist halt aus der Perspektive von den Menschen gedacht, die dort arbeiten. Und es ist wahrscheinlich auch sehr schwierig, es jetzt umzudrehen und aus der Patientinnenperspektive zu denken, aber es wäre eigentlich richtiger.
Ihre Hauptarbeit, Ihr Hauptschwerpunkt ist die gynäkologische Onkologie. Und da ist ja wahrscheinlich gerade dieser Bereich, dieser Austausch mit den Patientinnen super wichtig, weil damit auch viele Ängste verbunden sind. Einfach, wie gelingt Ihnen denn das im Klinikalltag, diesen Austausch herzustellen?
Ja, es ist natürlich schwierig. Die eigenen Ansprüche sind ja meistens höher als das, was man dann leisten kann, weil man kann halt nicht 24 Stunden ansprechbar sein. Und für mich ist ein hilfreiches Tool Digitalisierung, dass ich versuche, die Dinge, die ich digitalisieren kann, dann zu digitalisieren, damit ich entlastet werde und wieder Zeit für das habe, was ich eigentlich gerne tue oder was ich gut kann, mit den Menschen gemeinsam zu wirken, die zu mir kommen und deren Probleme zu beheben und zum Beispiel Tumoren wegzuoperieren.
Sie gehen zum Beispiel mit dem Roboter auf Visite. Mhm. Wie funktioniert das? Wie läuft das ab?
Genau, das war eben auch so eine Sache. Also wenn ich zum Beispiel freitags Menschen operiere, dann würde ich die natürlich gerne vor Montag informieren darüber, was geschehen ist. Und da kann ich mich jetzt entscheiden, Freitagabend in die Klinik zu fahren, was ich oft gemacht habe. Und es dauert dann meist, der Fahrtweg dauert länger, ne? Ich bin dann nur kurz in der Klinik, um dieses Infogespräch zu führen. Und dann dachte ich, okay, wie kann ich das jetzt verbessern? Und wenn das leichte Gespräche sind, die jetzt nicht natürlich schwere, ernste Thematiken beinhalten, dann kann ich diese Gespräche digitalisieren. Da habe ich mir so einen kleinen Visitenroboter gekauft und da kann ich mich rauf projizieren und zu Hause oder auf dem Kongress, wenn ich irgendwo unterwegs bin, mich raufschalten und dann selber mit diesem Ding durch die Klinik laufen. Das ist wie so ein kleiner Segway. Dann fahre ich den durch die Klinik und fahre zu der Patientin und informiere sie dann, wenn es Gespräche sind, die man digital führen kann.
Schön. Diese Vorstellung alleine, da geht die Tür auf, sie rollern quasi auf dem Tablet rein. Mhm. Wie reagieren da die Patientinnen?
Ja, also wir haben das jetzt gerade in der Studie, ist ja immer gut, wenn man Evidenz schafft. Wir haben das in der Studie untersucht und uns angeguckt bei 100 Frauen verglichen, normale Visite und Robotervisite. Und die sind meistens sehr, sehr positiv, sagen, ja toll, bevor ich eben sie nicht sehe oder sie für dieses Gespräch lange hierher fahren müssen, ist das für mich eine gute Möglichkeit.
Und an dieser Stelle muss ich natürlich sagen, Mandy Mangler ist heute persönlich hier. Also ich sitze keinem Roboter gegenüber, keinem Tablet, sondern sie sitzt tatsächlich hier im Studio im Deutschlandfunk Kultur. Warum haben Sie sich eigentlich für die Fachrichtung entschieden?
Das war so ein natürlicher Prozess, dass ich im Studium mich immer gefragt habe, was soll ich nur werden? Und dann irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, ich bin Gynäkologin. Das war mehr so, das ist zu mir gekommen.
Aber es ist doch toll, der Satz. Also ich meine, ich bin Gynäkologin und ich möchte gerne Gynäkologin sein. Ja. Warum sind Sie es?
Ja, weil also ich bin mit einer starken Mutter aufgewachsen und Frauen fand ich schon immer toll, faszinierend und als Kind der Gesellschaft auch irgendwo. Und das wollte ich gerne näher beleuchten, medizinisch, gesellschaftspolitisch.
Starke Mutter, 1977 in Leipzig geboren, dann mit 10, also 87, mit dieser alleinerziehenden Mutter nach West-Berlin übergesiedelt. Mhm. Wie war das möglich damals überhaupt?
Ja, genau. Meine Mutter hat einen Ausreiseantrag gestellt und der wurde dann 3 Jahre bearbeitet. Da wurde sie auch sehr oft zu Interviews eingeladen, nenne ich es mal, zur Staatssicherheit. Das war, glaube ich, eine Herausforderung auch für sie. Und irgendwann nach 3 Jahren und sehr viel Hartnäckigkeit meiner Mutter durften wir dann ausreisen. Wir hatten 24 Stunden Zeit, das Land zu verlassen. Das war ein Montag. Und genau, dann sind wir hat mein Vater uns zum Checkpoint Charlie gefahren und dann sind wir rübergelaufen.
Aber was war das für ein Gefühl dann als Kind, 10-Jährige? Sie sind dann im Auffanglager in Berlin-Marienfelde gewesen. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, also ich wollte natürlich nicht die DDR verlassen als Kind, ne? Will man seine Freunde nicht hinter sich lassen.
Und der Vater dann wahrscheinlich.
Und den Vater und die Familie und man will das eigentlich alles nicht so, ne? Also man, das Unbekannte, das ängstigte erstmal. Und dann hatte ich so eine ganz große Puppe, die habe ich mitgenommen, weiß ich noch, das war so das Einzige, was ich mitgenommen habe. Und ja, dann war es aber doch sehr interessant auch. Dann kamen wir in diese bunte Welt. Das war, die Schaufenster waren bunt, das Leben war bunt und das war natürlich auch als Kind, ich weiß noch, nimm 2 Bonbons, die haben mich so fasziniert, die waren so gelb und alles, diese Farben waren schön.
Wie sind Sie dann begrüßt worden, aufgenommen worden? Waren Sie erstmal die aus dem Osten oder hat das keine Rolle gespielt?
Erstmal in diesem Auffanglager war es jetzt egal. Da waren verschiedene Menschen aus dem Ostblock auch, die geflüchtet waren. Und dann später war das noch die Zeit, wo Menschen aus Ostdeutschland sehr, sehr willkommen waren. Und man sich gefreut hat, dass sie das geschafft haben, dem Sozialismus zu entkommen sozusagen.
Sie haben gerade gesagt, starke Mutter, die war Industrieökonomin und hat in Leipzig auch Kabarett gespielt. Mhm. Das klingt nach einer interessanten Kombination.
Ja, finde ich auch. Das mit dem Kabarett, das fand ich auch schon immer toll. Sie ist so sehr lebenslustig auch und da hat sie politisches Kabarett auch gemacht, also so semipolitisch und wie das halt mit Kabarett so ist und das war bestimmt auch schön.
Und das war dann so der Punkt, wo sie dann auch gesagt hat, ich will hier weg, weil das ist zu schwierig, zu die Grenzen, die mir da aufgezeigt werden.
Ja, genau. Ich glaube, dass sie sehr freiheitsliebend ist und dass sie das dann nicht mehr so gut fand, sich beengen zu lassen politisch und das ja, war dann zu viel für sie.
Sie haben gerade erzählt, also das hat sie geprägt. Heute haben sie selbst 5 Kinder. Ihr Mann, der arbeitet auch vollberuflich als Arzt. Wie managen sie beide das zu Hause, ohne dass sie beide vielleicht auch das Gefühl haben, keine Ahnung, etwas zu verpassen oder vielleicht nicht jedem gerecht werden zu können?
Ja, es ist, natürlich ist es irgendwie eine tägliche Herausforderung. Das kennen die meisten, die berufstätig sind oder auch eigene Dinge tun, dass man das dann halt versuchen muss zu kombinieren, zu planen, in einer gleichberechtigten Partnerschaft umzusetzen. Und ja, täglich ist es eine neue Herausforderung.
Ist das auch mal diskutiert worden, dass Ihr Mann vielleicht zu Hause bleibt?
Jein, also auf der einen Seite würde es mir natürlich sehr gut gefallen, weil es ist schön, wenn man nach Hause kommt, dann ist das Essen da und man muss sich um nichts kümmern und so. Auf der anderen Seite will ich natürlich nicht auf dem Rücken eines anderen Menschen irgendwie mich verwirklichen und diese Person ist dann irgendwie unzufrieden zu Hause. Das ist jetzt vielleicht nicht das Beste, nicht so ideal für mich.
Was ich interessant finde, also ihr letztes Kind, das haben sie nach 8 Wochen Mutterschutz mit zur Klinik genommen, also mit zur Arbeit genommen. Mhm. Wie hat das funktioniert?
Ja, das war, also da habe ich überlegt, was tue ich jetzt, ne? Weil ich schwanger, ich wollte auch unbedingt noch ein Kind. Und dann hatte ich aber schon sehr viel aufgebaut in meiner Klinik und es war alles sehr, sehr schön. Und die anderen Kinder waren in ihren jeweiligen Institutionen sowieso tagsüber. Das heißt, jetzt zu Hause war jetzt auch nicht so viel los. Und dann habe ich dieses Kind mitgenommen und hatte eine nette Freundin und Krankenschwester, die schon in Rente war und mir geholfen hat, selber 5 Kinder hat. Und die hat dann mit mir dieses Kind betreut. Ich habe voll gestillt, bin dann immer zum Stillen und zum Baby kuscheln und angucken und betreuen zu ihr gegangen. Sie hatte ein eigenes Zimmer in meiner Klinik. Und dann habe ich gearbeitet.
Das ist natürlich dann eine ideale Geschichte, wenn das dann so funktionieren kann. Aber
finde ich auch.
Aber wahrscheinlich natürlich tatsächlich so ein spezielles Ding, ne? Also das lässt sich jetzt nicht übertragen auf andere Mütter.
Jein, ja, natürlich, genau. Es ist Bedarf Strukturen. Aber die Frage ist halt, wie kreativ sind wir im Denken und wie können wir diese Strukturen für andere Menschen, die das möchten. Also es ist jetzt auch nicht natürlich so ein Konzept, was ich jetzt jeder empfehlen kann. Das war schon auch total anstrengend natürlich, ne? Aber wenn das jemand möchte, dann finde ich, stehe ich zur Verfügung als Ansprechpartnerin, so auch in meiner eigenen Klinik.
Wenn Sie sagen, total anstrengend, das kann ich mir vorstellen. Also Sie müssen halt ernste Operationen durchführen, Tumoren entfernen und man weiß aber im Hintergrund, wartet irgendwo mein Kind. Konnten Sie das tatsächlich dann immer so abschalten?
Also in dem Fall ja, weil ich halt diese kompetente Hilfe hatte von meiner Freundin, die mir da geholfen hat und das Baby betreut hat. Von daher ging das, aber auch das, klar, muss man dann gucken, wie man zurechtkommt.
Und vor allen Dingen muss man sagen, Ihr Arbeitsalltag, der beginnt jeden Morgen um 6. Und stimmt das, dass Sie jeden Morgen zur Arbeit joggen?
Ja, also beziehungsweise ich fahre mit dem Rad und dann jogge ich mit einer meiner Oberärztinnen und Freundinnen zusammen. Wir verabreden uns immer in der Klinik und dann joggen wir jeden Morgen so 5-6 Kilometer.
Das ist natürlich tatsächlich ein sehr energetischer Start in den Arbeitsalltag. Und wie sieht dann Ihr Arbeitsalltag aus? Also es geht morgens um 6 los und, und wie geht es dann weiter?
Dann habe ich immer noch so ein bisschen Zeit für so Bürokram und so, bevor dann 7.30 Uhr die Besprechung ist mit meinem Team. Und dann, ja, dann geht es halt in die Patientinnenversorgung und Operationen ab 8 und dann Sprechstunden und ja, alles mögliche weitere.
Und teilweise bis zu 60 Wochen Arbeitsstunden. Wie viel Zeit bleibt da neben Familie, Podcast und anderen Projekten, die Sie so machen? Da kommen wir auch noch drauf. Dann für Schlaf oder ist das überbewertet?
Ja, also klar, auch das muss man irgendwie noch eintakten, genau. Ich versuche das auch hinzubekommen, aber das ist ja wie bei vielen, auch durch diese Pandemie, das ist so verwischt, ne? Freizeit und Arbeit, irgendwie sind die Grenzen irgendwie sind nicht mehr so stark, deswegen weiß ich auch gar nicht, wie viel ich wirklich arbeite, weil das halt alles so miteinander vermischt ist. Aber es ist okay, ich fühle mich wohl und ich finde das in Ordnung.
Sie sind eben Gynäkologin. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Mandy Mangler, die nicht nur als Gynäkologin und Chefärztin sich für Frauengesundheit einsetzt, sondern auch als erfolgreiche Podcasterin. Da geht es zum Beispiel auch in einer Folge um Selbstbestimmung auf dem Gynstuhl. Und ich denke, das ist etwas, was viele Frauen beschäftigt, weil mit so einer Untersuchung ist ja immer so ein bisschen eben dieses Gefühl des Ausgeliefertseins wahrscheinlich, geht das einher. Wie kann da eine Begegnung auf Augenhöhe mit den Ärztinnen und Ärzten gelingen?
Genau, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Und manche Frauen sagen, wenn sie dann zur Untersuchung kommen, das ist für mich wie zur Zahnärztin gehen und das finde ich immer so ein bisschen schade und das wäre natürlich schön, wenn es schöner wäre. Und deswegen haben die sehr klugen Gynäkologinnen Claudia Schumann-Dörmer und Nicolette Gras gerade so einen Leitfaden geschrieben über die gynäkologische Untersuchung. Also nicht, wie die stattfindet, sondern wie sie auf Augenhöhe stattfinden kann und welche Fallstricke es gibt und wie man das so gestaltet, dass man eben dort ethisch korrekt sich auch verhält und der Person, die man untersucht, ein gutes Gefühl gibt und die sich nicht so ausgeliefert fühlt. Und das ist ein langer Leitfaden, den finde ich ganz großartig. Der wird gerade durch unsere gynäkologischen Fachgesellschaften bewegt.
Was wäre da ein Punkt, damit man mal eine Vorstellung bekommt?
Ein Punkt, es gibt so einfache Punkte, die vielleicht jedem so sich sehr klar erschließen, aber die auch nicht immer gegeben sind, dass man sich halt zum Beispiel auszieht in einem abgetrennten Bereich und nicht durch das ganze Zimmer dann nackt laufen muss bis zum gynäkologischen Stuhl. Aber auch so eine Sachen wie kommuniziere ich, wie frage ich die Frau zum Beispiel, oder gehe ich direktiv vor, ich untersuche sie jetzt oder frage ich, kann ich sie jetzt untersuchen, ist es in Ordnung oder ihr auch Möglichkeiten gebe als Exit-Strategie zu sagen, wenn das jetzt zum Beispiel unangenehm ist, dann sagen sie Stopp und ich höre sofort auf. Also wie man es eben einfach so gestaltet oder dass sie ihre eigene Vulva angucken kann auch bei der Untersuchung. Dass ich das so einrichte, dass vielleicht ein Spiegel vorhanden ist oder ein Videokolposkop, also so eine Aufnahmemöglichkeit, dass sie mit dabei ist und das ansehen kann.
Was da passiert
und was vielleicht als Erkrankung da ist. Das ist auch sehr ermächtigend.
Ein Thema, das Ihnen auch sehr am Herzen liegt, ist das Thema Schwangerschaftsabbruch. Da gab es ja nun in letzter Zeit zwei Entwicklungen, die sehr diskutiert wurden. In Deutschland dürfen Ärztinnen und Ärzte in Zukunft über Schwangerschaftsabbrüche informieren auf ihren Webseiten. Vorher wurde gesagt, das ist Werbung, das ist verboten. In den USA, da gab es dieses Urteil des Supreme Courts, kein grundsätzliches Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch in den USA mehr. Wie sehen Sie diese gegensätzlichen Entwicklungen?
Ja, das war auch noch am gleichen Tag, ne? 24.06. in Deutschland, Paragraph 219a abgeschafft. Sehr schön, ein guter und richtiger Schritt. Und ich darf zum Beispiel hier heute zum ersten Mal sagen, dass ich medizinische Schwangerschaftsabbrüche durchführe, operativ und medikamentös. Und ich dürfte jetzt darüber berichten. Das dürfte ich vorher nicht straffrei. Das ist natürlich unglaublich für einen medizinischen Eingriff, dass ich darüber nicht reden darf. Und das darf ich jetzt in Deutschland und das ist sehr, sehr schön. Und der Wermutstropfen an diesem Tag war natürlich absolut, dass diese Entwicklung in den USA und diese Rückschrittlichkeit, dass dieses Roe v. Wade Urteil gekippt wurde und damit verbunden haben sofort 20-30 Staaten ganz konservative Abtreibungsrechte umgesetzt, sodass es für einzelne Menschen, die eben einen selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch möchten oder brauchen, ganz viel schwieriger ist, bis hin zu unmöglich, bis hin zu selbstbestimmter Schwangerschaftsabbruch oder Schwangerschaftsabbruch nach sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung ist nicht möglich. Und das ist natürlich etwas, was bestürzt.
Wobei man sagen muss, was sich viele vielleicht auch gar nicht immer so bewusst machen, es gibt ja auch in Deutschland noch den Paragraphen 218. Ja. Das heißt, auch hier in Deutschland ist Schwangerschaftsabbruch nach wie vor eine Straftat, bleibt aber straffrei, wenn die Schwangere sich eben beraten lässt und nicht länger als 12 Wochen schwanger ist. Was muss da noch in Deutschland geschehen?
Ja, genau. Die Abschaffung von diesem Werbeverbot war ein richtiger und wichtiger Schritt. Und der nächste richtige, wichtige Schritt wäre, den Paragraph 218 abzuschaffen und Schwangerschaftsabbrüche als medizinische Leistung zu klassifizieren und vorzuhalten im Sinne der Ermächtigung der Frau. Wir haben 100.000 Frauen pro Jahr, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und da gibt es wahrscheinlich nochmal die gleiche Zahl an auch ungeplant Schwangeren oder, ne, die Zahlen weiß man nicht, ungeplant Schwangere, die auch eben betroffen sind. Also eine irre hohe Zahl und wir können die Augen davon nicht verschließen.
Wie ist das denn eigentlich mit der medizinischen Ausbildung? Spielt da das Thema Schwangerschaftsabbruch eine Rolle?
Leider nicht. Also zum Beispiel, wenn man sich das Curriculum in Berlin anguckt, an der Charité, dann spielt es keine große Rolle, beziehungsweise gar keine Rolle. Deswegen gibt es die klugen Medizinstudentinnen und auch Gynäkologinnen, Medizinstudentinnen for choice, pro choice, also Doctors for choice und Medical Students pro choice, die eben sich zur Aufgabe gemacht haben, das in die medizinische Ausbildung reinzubringen und zum Beispiel so eine Papaya-Workshops anzubieten, wo man dann operative Schwangerschaftsabbrüche an Papayas üben kann. Und das ist natürlich auch aus der Not geboren, weil...
An Papayas? Warum wird das an Papayas geübt?
An so eine Papaya kann man relativ gut so einen schwangeren Uterus simulieren und dann eben die Absaugung, also das ist ja keine Ausschabung, so ein operativer Schwangerschaftsabbruch, sondern eine Absaugung. Und das kann man an so einer Papaya sehr gut simulieren und das haben die sich überlegt.
Interessant und vor allen Dingen eben, dass dann Studierende quasi dann selbst tätig werden müssen, um dieses Wissen dann zu vermitteln und dass nicht da Professorinnen und Professoren sind, die sagen, das muss jetzt hier auch Inhalt unserer Lehre werden. Es gibt ja mittlerweile auch telemedizinisch überwachte Schwangerschaftsabbrüche, da sind wir wieder bei digitalen Möglichkeiten. Ja. Was heißt das?
Genau, das ist auch ein Forschungsprojekt von den klugen Doctors for Choice, die sich gesagt haben, okay, unsere Versorgung ist in Deutschland nicht optimal. Man hat zum Beispiel in der Stadt Regensburg nur eine Person, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt, ein ärztlicher Kollege. Und das ist natürlich für die ganze Region dort jetzt nicht so praktikabel. Und diese telemedizinischen Abbrüche, die muss man sich so vorstellen. Man lässt sich also telemedizinisch beraten, also durch einen Videocall mit einer Gynäkologin. Und dann bespricht man das Prozedere und das Vorgehen und dann kriegt man Medikamente nach Hause geschickt, die man wiederum unter telemedizinischem, in dem nächsten telemedizinischen Gespräch dann einnimmt unter Beratung und dann wird man aufgeklärt. Und dann gibt es noch einen dritten Anruf, einen Videocall, wo man dann nach einer Woche bespricht, wie ist es gelaufen, ist alles richtig gewesen und genau, das ist der Prozess.
Ich kann mir vorstellen, das kann auch hilfreich sein, gerade für Frauen, keine Ahnung, irgendwo in der Provinz, die sich vielleicht auch schämen, zum Arzt, zur Ärztin zu gehen, weil das ein niederschwelligeres Angebot ist.
Genau, das ist halt viel praktikabler oder Menschen, die aus familiären Gründen nicht können oder wollen oder auch nicht darlegen wollen, warum sie jetzt 400 Kilometer woanders hinreisen und erst in 3 Tagen wiederkommen. Für diese Menschen ist es viel, viel bequemer und das ist auch in Ordnung, dass es bequemer ist für die.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Gynäkologie-Professorin Mandy Mangler. Gerade ist sie mit dem Frauenpreis der Stadt Berlin ausgezeichnet worden, weil sie sich für die gesundheitliche Aufklärung von Frauen und Mädchen einsetzt und für mehr Gleichberechtigung in der Medizin. Mit dieser Auszeichnung, da ist ja auch ein Preisgeld verbunden. Das wollen Sie für den Aufbau einer besonderen Plattform verwenden. Was ist das für ein Projekt?
Ja, das ist ein Projekt, mir ist schon immer sozusagen ein bisschen komisch vorgekommen, die Frauenquote auf Kongressen, die ist halt nicht so hoch und ich habe die statistisch ausgewertet und sie liegt im Mittel bei 16% bei den Kongressen, wo ich eingeladen wurde und das ist natürlich denkbar wenig. Und deswegen freue ich mich, wenn ich eine Plattform habe, wo ich Kongresse würdige, die eine gute Frauenquote, also eine geschlechtergerechte Frauenquote geschafft haben und vielleicht auch die Möglichkeit für eine Plattform biete, sich selber als Speakerin zu registrieren. Da gibt es schon auch eine tolle Website Speakerinnen, mit denen ich mich vernetzen konnte und da werden wir dann einen medizinischen Teil haben, wo Medizinerinnen dann sich registrieren können und dann auch gefunden werden für Kongresse.
Und Sie arbeiten parallel, also ich habe ja schon erzählt, sehr viele Projekte, Podcast, da Plattformen, natürlich der Klinikalltag als Chefärztin. Sie schreiben gerade auch ein Buch, ne?
Ja, wir auch zum Gyncast, also zu dem Podcast, so begleitend und da freue ich mich auch schon drauf.
Was für Schwerpunkte wird das haben?
Auch Aufklärung und Ermächtigung von Frauen, Anatomie, Medizin.
wie wir heute eben auch gelernt haben. Da gibt es noch einiges zu tun, selbst in den Lehrbüchern. Zum Beispiel die Klitoris wird oft falsch dargestellt. Mhm. Aber zumindest haben wir heute da ein bisschen Aufklärung betrieben. Wer mehr wissen möchte, dem empfehlen wir natürlich auch gerne den Gyncast von Professorin Mandy Mangler. Vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag, für unsere kleine Sprechstunde.
Ja.
Und dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Herzlichen Dank auch.